Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
18 Uhr Schweizer Radio DRS, Echo der Zeit. Das sind unsere Themen. Nach wie vor Chaos in Haiti. Die Versorgung der Menschen lässt auf sich warten. Auch im Süden ist offenbar vieles zerstört. Fragen an den Augenzeugen in Port-au-Prince. Dann fragwürdige Doppelrolle. Finma-Chef Haltiner bezieht eine Pension von der UBS, die er kontrollieren muss. Sozialstaat mit Fragezeichen. Das Abseitsstehen der Schweiz bei der Sozialcharta des Europarats stößt auf Unverständnis. Und Demokratie mit dunklen Flecken. Die Wahlen in Chile finden ohne die Jungen statt. Fragt sich, weshalb? Schließlich die Meldung vom Sport. Der Kroate Ivica Kostelic gewinnt den Slalom am Lauberhorn. Bester Schweizer ist Silvan Zobrycken als Sechster. Echo der Zeit. Am Mikrofon ist Simon Fatzer. Christian Lüscher hat die Nachrichten des Tages.
In Haiti fehlt es nach wie vor vielen Menschen an Wasser, Nahrung und Medikamenten. Helfer sprechen von einem logistischen Albtraum und berichten, die Hilfsgüter erreichen die Menschen nur schleppend. Dies trifft vor allem auch auf Ortschaften zu, die nur schwer zugänglich sind. Die Chance, Überlebende zu finden, sinkt laufend. Dennoch gibt es immer wieder Überraschungen. Zuletzt konnte eine 62-jährige Frau, erschöpft, aber unverletzt, aus den Trümmern geborgen werden. Nach den jüngsten Verstimmungen zwischen Israel und der Türkei stand der heutige Tag im Zeichen der versöhnlichen Töne. Der israelische Verteidigungsminister Barak reiste in die türkische Hauptstadt Ankara, um sich dort mit seinem türkischen Amtskollegen Gönül zu unterhalten. Nach dem Treffen sagten beide Seiten, sie wollten weiterhin auf freundschaftlicher Basis zusammenarbeiten. Der Nachfolger von Didier Burkhalter als Neuenburger Ständerat heißt Raphael Conte und er ist Mitglied der FDP wie Burkhalter. Zwar erreichte niemand das absolute Mehr, auch Conte nicht, der das beste Resultat machte. Die Nächstplatzierten, die Grüne Francine John Gallam und SVP-Mann Pierre Enard, haben aber nach der Bekanntgabe der Resultate auf einen zweiten Wahlgang verzichtet. Das bestätigten auch die Leitungen der beiden Parteien gegenüber Schweizer Radio DRS. Damit gilt der freisinnige Conte als gewählt und er erhofft sich Auswirkungen auf die nächsten Wahlen.
Ich hoffe, dass 2011 noch mehr Sitze uns gibt, aber im Moment, das war der einzige Sitz, also das war für uns wirklich sehr, sehr wichtig, diesen Sitz zu erhalten.
Raphael Conte ist erst 30-jährig und Jurist. Er war vor 9 Jahren als Jüngster in der Geschichte ins Neuenburger Kantonsparlament gewählt worden. Zwischen 2004 und 2008 hatte er außerdem die kantonale FDP präsidiert. Das Ergebnis der Minarett-Abstimmung war eine Überraschung, nicht zuletzt deshalb, weil das Resultat massiv anders aussah, als die Umfragen vorausgesagt hatten. Die SRG Idée Suisse verzichtet deshalb bis auf Weiteres darauf, Umfragen zu veröffentlichen. Laut einem Bericht der NZZ am Sonntag will die SRG die Umfrage zur Minarett-Initiative von einer unabhängigen Stelle analysieren lassen. Erst wenn die Ergebnisse dieser Analyse vorlägen, werde man entscheiden, ob man solche Umfragen wieder veröffentliche, hieß es von Seiten der SRG. Der deutsche Autoproduzent BMW stoppt Ende Monat die Kurzarbeit in seinen Werken. Zurzeit arbeiteten noch gut 8.000 Angestellte kürzer als vertraglich vorgesehen, gab BMW bekannt. Auf dem Höhepunkt der Krise waren es um die 25.000 gewesen. Der internationale Karlspreis, der an Persönlichkeiten vergeben wird, die sich um die Einigung Europas verdient machen, geht dieses Jahr an den polnischen Regierungschef Donald Tusk. Die Jury gab bekannt, Tusk werde geehrt, weil er für ein demokratisches und weltoffenes Polen einstehe. Er habe die Öffnung des Landes hin zu Europa vorangetrieben und er habe sich auch stark eingesetzt dafür, dass der neue Europäische Vertrag von Lissabon verwirklicht werde. Jeder dritte Chinese nutzt das Internet, das sind 384 Millionen Menschen. Die Zahl der Internetnutzer und Nutzerinnen in China sei im vergangenen Jahr um 28% gestiegen, berichten amtliche Medien. Ein beachtlicher Teil davon, rund 30 Millionen, haben keinen Computer zur Verfügung, sie surfen nur mit dem Handy. Chinas amtliche Medien üben scharfe Kritik am amerikanischen Internetkonzern Google. Nach Hackerattacken hatte Google vergangene Woche angekündigt, sein China-Geschäft zu überdenken. Insbesondere wolle man nicht mehr mit Selbstzensur Rücksicht auf die politische Führung nehmen. Wie Google aber präzisiert, sei noch kein Rückzugsentscheid gefallen. Man werde in den kommenden Wochen das Gespräch mit Chinas Führung suchen. Mit dem Slalom gingen heute Mittag die 80. Laube-Horn-Rennen zu Ende, Uli Reist.
Und erstmals seit Freitag stand kein Schweizer auf dem Podest. Ivica Kostarić aus Kroatien gewann den Slalom vor dem Schweden André Mürer und dem Österreicher Reinfried Herbst. Bester Schweizer war Silvan Zurbriggen auf Platz 6. Die Frauen fuhren Slalom in Maribor und keine Schweizerin schaffte es ins Schlussklassement. Der Sieg geht, wie gestern im Riesenslalom, an die Österreicherin Katrin Zettel. Zweite wird Tina Maase aus Slowenien, dritte Maria Riesch aus Deutschland. In der Schweizer Eishockeymeisterschaft standen heute zwei Spiele auf dem Programm. Bern gewinnt gegen Lugano 4:0, Biel verliert gegen die ZSC Lions 3:6. Die Reise des Schweizer Skispringers Simon Ammann nach Sapporo hat sich gelohnt. Ammann gewinnt das zweite Springen und baut damit die Führung im Gesamtweltcup aus. Er liegt jetzt 143 Punkte vor dem Österreicher Gregor Schlierenzauer. Dieser hatte auf die Reise verzichtet.
Das Wetter. Im Norden besteht in der Nacht bei Temperaturen um 0 Grad Glatteisgefahr. Morgen ist es im Flachland und an den Voralpen oft trüb, durch Nebel und Hochnebel. Die Obergrenze liegt bei 1000 bis 1400 Metern. Sonst wird es ziemlich sonnig. Die Temperaturen erreichen rund 4 Grad. Im Süden scheint die Sonne bei 8 Grad. Am Dienstag geht es im Mittelland oft trüb weiter, die Nebelobergrenze sinkt auf 800 bis 1000 Meter. Sonst scheint die Sonne. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 1 und 6 Grad.
Sie hören Echo der Zeit auf DRS 1 und DRS 4 News und mit diesen Themen geht es hier weiter. Zuerst der Blick nach Haiti. Unser Berichterstatter nimmt die Situation in der Hauptstadt im Moment als friedlich wahr. Dann Geldempfänger und Kontrolleur zugleich, Reaktionen zu Finma-Chef Eugen Haltiners Doppelrolle. Dirigent mit schlechtem Musikgehör. Die Schweiz leitet zwar den Europarat, die Sozialcharta hat sie bisher nicht umgesetzt. Demokratie mit Abstrichen. In Chile bremst das Erbe der Pinochet-Zeit die jungen Wähler aus. Und Italien hat sein Abfallproblem in Neapel gelöst, sagt Rom. Doch was sagen die Menschen, denen die Mülldeponien vor die Nase gesetzt wurden? Damit befasst sich die Sendung international. Um 6:30 nach diesem Echo der Zeit auf DRS 1. Am fünften Tag nach dem großen Erdbeben in Haiti wird es langsam zum Wunder, dass überhaupt noch Menschen lebend geborgen werden. Längst müssten die Überlebenden versorgt werden, medizinisch mit Wasser und Nahrung. Doch obwohl Hilfe auf die Karibikinsel geflogen wird, dominieren die Meldungen über massive Verteilprobleme, über das nicht enden wollende Chaos. Ich sprach am Nachmittag mit Klaus Ehringfeld. Der freie Journalist ist seit Freitag in der Hauptstadt Port-au-Prince. Ich wollte via Internettelefon zuerst von ihm wissen, wie er in der Hauptstadt Haitis überhaupt untergebracht sei.
Die Situation in Port-au-Prince ist sehr schwierig für Helfer, für Journalisten, alle, die von außen hereinkommen. Sie müssen sich vorstellen, dass ein Großteil der Hotels einfach zerstört ist. Das Montana, das größte und bekannteste Hotel, ist dem Erdboden gleichgemacht. Das Via Creole, ein sehr bekanntes Hotel, ist in ein Hospital umfunktioniert. Es ist zur Hälfte eingestürzt, zur Hälfte ist es ein Hospital. Und so schlafen viele Helfer, Journalisten einfach auf dem Boden in Büros oder sind auf der Couch untergekommen bei Bekannten oder Menschen, die hier wohnen und Häuser haben. Jeder stellt, was er kann, zur Verfügung.
Wie können Sie denn arbeiten unter diesen Bedingungen?
Das Arbeiten ist für uns extrem schwer, weil vor allem die Versorgung mit der Infrastruktur, der Kommunikationsinfrastruktur fast unmöglich ist. Es gibt Strom nur tagsüber von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang, wenn Sie so wollen. Es sei denn, in Büros gibt es Generatoren. Mobilfunkverbindungen gibt es mal gibt es sie nicht. Die Netze sind sehr fragil, sehr zerbrechlich noch.
Sie waren auch unterwegs in Port-au-Prince. Wie können Sie sich denn dort bewegen?
Man kann sich sehr gut bewegen. Das Verkehrschaos, das es all die Jahre in Port-au-Prince gegeben hat, seit die UNO hier ist, hat deutlich nachgelassen. Sie müssen sich vorstellen, es gibt praktisch kein Benzin. im Land. Der öffentliche Verkehr ist komplett zusammengebrochen. Die berühmten Tap-Taps, die bunten Busse fahren nicht oder fahren zur Grenze in die Dominikanische Republik, um sich dort mit Diesel zu versorgen. Die Generatoren der Hilfsorganisationen laufen langsam leer, weil es einfach kein Sprit mehr gibt. Deswegen ist die Bewegung entweder zu Fuß oder in den Autos, aber sehr sparsam. Es gibt keine Taxis. Man muss sich zusammentun, immer 5, 6, 7 Leute in ein Auto stopfen und von A nach B sich bewegen.
Brauchen Sie da Schutz dazu?
Nein, der Eindruck, den wir alle haben, die wir jetzt seit einigen Tagen in der haitianischen Hauptstadt sind, ist, dass es extrem friedlich ist. Also es gibt natürlich Berichte, die auch stimmen, von Plünderungen punktuell dort, wo Hilfslieferungen ausgeliefert werden. Die Menschen sind so hoffnungslos, dass sie sich natürlich auf diese Hilfslieferungen, die Nahrungsmittel, das Wasser stürzen. Aber sie haben hier in der Stadt überhaupt keine aggressive Stimmung. Die Menschen, denen alles geraubt ist, Familien, Freunde, Angehörige, Häuser, haben trotzdem immer ein freundliches Lächeln für sie übrig, reichen ihnen die Hand und danken ihnen, dass sie in das Land kommen, helfen und darüber berichten und der Welt zeigen, wie es hier aussieht.
Die Amerikaner haben die Organisation des Flughafens nun übernommen, wo ja sehr viel einfach nicht funktioniert hat. Die Drehscheibe für die Hilfe ist dieser Flughafen. Macht sich jetzt dieser Einsatz der Amerikaner bereits bemerkbar? Funktioniert da jetzt langsam etwas?
Ja, es geht ganz langsam los. Also es ist so, dass Beschwerden zum Beispiel aus Kolumbien kommen. Die Kolumbianer haben ein mobiles Krankenhaus zur Behandlung von Traumapatienten schicken wollen. Die mussten wieder umkehren, weil sie nicht landen konnten auf dem Flughafen, weil es einfach zu viele Anflüge gibt. Es gibt zu viele Menschen, zu viele Transporter, die landen wollen. Und es gibt einfach zu wenig Kapazität auf dem Flughafen. Dass die USA die Organisation übernommen haben, hat sich noch nicht bemerkbar gemacht. Ich nehme an, dass das im Laufe des Sonntags oder spätestens Anfang der kommenden Woche passieren wird. Aber Sie müssen sich vorstellen, allein aus Deutschland, aus der Schweiz, aus Luxemburg, aus ganz Europa kommen täglich Hilfslieferungen von Nichtregierungsorganisationen, von staatlichen Organisationen. Der Staat, das Land und auch die UNO sind völlig überfordert mit dem, was hier in das Land plötzlich hereindrängt an Hilfslieferungen.
Und das Allerwichtigste eigentlich überhaupt, erhalten denn die Menschen nun endlich Trinken und Essen?
Ja, wenn man durch die Stadt geht, sowohl in Pétionville, etwas überhalb von Port-au-Prince, als auch unten, sieht man, dass es zu essen gibt. Die Garküchen funktionieren wieder mit den typischen Reis und Bohnen und der Jasma-Wurzel, was die Haitianer immer gegessen haben. Es gibt Wasser, es gibt Getränke. Allerdings haben sich die Preise verdoppelt bis verdreifacht. Das Problem ist einfach, dass die Menschen kein Geld haben, es zu bezahlen. Wer alles verloren hat, kann nicht das Dreifache für das bezahlen, was er früher schon kaum bezahlen konnte.
Die ohnehin schon handlungsunfähige Regierung, die hat ja nun auch physisch wirklich alles verloren in diesem Erdbeben. Ist von ihr eigentlich irgendetwas zu erwarten?
Nein, ich fürchte, da ist nicht so viel zu erwarten. Sie müssen sich vorstellen, dass Haiti ein Land ist, das schon vor dem Erdbeben eine Infrastruktur hatte, die den Namen nicht verdient hat. Müllabfuhr gab es in Haiti praktisch nicht oder in Port-au-Prince zumindest. Es gab in diesem Land schon vor dem Erdbeben mehr Abfallberge als Arbeitsplätze. Und wenn eine solche Katastrophe über das Land hereinbricht, ist keine Hilfe von der Regierung zu erwarten. Sie müssen sich vorstellen, dass der Justizminister tot ist, der Finanzminister ist tot, die Regierung, wie Sie es eben sagten, ist physisch getroffen, die UNO genauso, die ganze erste Garde der UN-Mission MINUSTA ist tot. Die UNO ist mit sich selbst beschäftigt. Es ist also ein Land, das keine Infrastruktur hat, die UNO kann ihr Mandat nicht wahrnehmen, der Staat ist inexistent. Das ist ein großes Problem.
Lässt sich eigentlich das Ausmaß der Katastrophe abschätzen bereits?
Ganz langsam, heute Morgen am Sonntag, kommen die ersten Berichte darüber, wie es eigentlich im Süden aussieht. Der haitianische Botschafter in Deutschland hat Verbindungen nach Jacmel aufgenommen im Süden. Dort sollen ähnlich wie in der Hauptstadt Port-au-Prince die Zerstörungen zwischen 60% und 90% sein. Sie müssen immer bedenken, dass das Epizentrum des Bebens 15 Kilometer südlich von Port-au-Prince war. Das heißt, die ganze Bucht der Hauptstadt und die darum liegenden Städte im Süden und Südwesten sind stark betroffen, während der Norden praktisch unversehrt geblieben ist.
Bleiben denn die Menschen eigentlich in Port-au-Prince oder sind da viele unterwegs in andere Regionen?
Wer Familie in der Provinz hat, in der unbeschädigten Provinz im Norden oder im Zentrum des Landes, geht aus der Stadt raus. Wir waren gestern am Busbahnhof in der Nähe und dann sehen Sie über die zerstörten Straßen Heerscharen von Menschen laufen, die ihre wenigen Habseligkeiten, die sie haben retten können, in Plastiksäcken oder auf dem Kopf in Koffern balancieren und einen der Überlandbusse nehmen, sich, wo es geht, draufsetzen, aufs Dach oder ans Fenster hängen, nur um rauszukommen aus dieser apokalyptischen Stadt.
Das waren Informationen und Eindrücke vom freien Journalisten Klaus Ehringfeld aus Port-au-Prince. Die Glückskette führt am nächsten Donnerstag einen nationalen Sammeltag durch für die Erdbebenopfer. Schon jetzt nimmt sie Geld entgegen aufs Konto 10-15.000-6, Stichwort Haiti. Die Diskussion um die Unabhängigkeit des obersten Bankenkontrolleurs erhält neue Nahrung. Eugen Haltiner, Präsident der Finanzmarktaufsicht FINMA, bezieht eine Rente der UBS-Pensionskasse, das berichtet die Sonntagszeitung. Fragt sich, kann FINMA-Präsident Haltiner die UBS neutral beaufsichtigen, wenn er gleichzeitig Monat für Monat Geld von ihrer Pensionskasse erhält? Nathalie Christen.
Eugen Haltiner muss sich schon länger Zweifel an seiner Unabhängigkeit gefallen lassen, weil er mehr als 30 Jahre für die UBS arbeitete, bevor ihn der Bundesrat zum Präsidenten der Bankenaufsicht wählte. Nun wird also bekannt, dass Haltiner eine Rente der UBS-Pensionskasse bezieht, weil er sich bei seinem Abgang dort mit 57 früh pensionieren ließ. SP-Nationalrätin Susanne Leutenecker-Oberholzer findet dies inakzeptabel.
Das hat mir bestätigt, dass Herr Haltiner von der UBS, die er eigentlich beaufsichtigen müsse, abhängig ist. Nicht nur ideell abhängig von seinem früheren Arbeitgeber, sondern er ist auch materiell abhängig von der Pensionskasse der UBS.
Eugen Haltiner hätte deshalb bei UBS-Fragen nie mitentscheiden dürfen, kritisiert Leutenecker resolut.
Dass er das trotzdem gemacht hat, ist für mich nun ganz klar ein Grund, seinen Rücktritt auf sofort zu fordern.
Soweit geht CVP-Nationalrat Pirmin Bischof zwar nicht, aber...
Es erstaunt mich nicht sehr und hinterlässt erneut einen unguten Nachgeschmack. Es ist schlecht, wenn für einen Aufsichtschef auch nur schon der Anschein einer Abhängigkeit entsteht.
Dieser Anschein entstehe nicht, findet SVP-Mann Hans-Rudi Wandfluh, Präsident der Nationalrätlichen Wirtschaftskommission. Die Pensionskasse der UBS sei ja eine Stiftung, unabhängig von der Bank.
Seine Rente kann er mit den Entscheiden, die er jetzt fällt, als FINMA-Präsident, kann er die nicht beeinflussen.
Das findet auch Haltiner. Auf Anfrage wollte er auf Band nichts sagen, doch er betonte, wegen der Unabhängigkeit der Pensionskasse gebe es nicht einmal den Anschein einer Befangenheit. Für ihn sei darum klar gewesen, dass er sich zugunsten des FINMA-Mandats bei der UBS früh pensionieren lasse. Sich selbstständig zu machen und die Rente erst später zu beziehen, das sei nicht in Frage gekommen. Logisch, findet SVP-Mann Wandfluh.
Der Lohn bei der FINMA ist natürlich wesentlich geringer als der Lohn, den er bei der UBS verdient hat. Also das ist sozusagen eine gewisse Lohnaufbesserung.
Als FINMA-Präsident verdient Eugen Haltiner mehr als 300.000 Franken. Bei der UBS dürften es gemäß Sonntagszeitungsschätzung bis zu 5 Millionen gewesen sein. Das zeige ein grundsätzliches Dilemma, sagt CVP-Nationalrat Bischof. Der Bund könne finanziell nicht mithalten bei international erfahrenen Cracks. Die Besoldung müsse man überdenken. Falsch, sagt SP-Frau Leutenecker. Bei der Nationalbank arbeiteten bei ähnlichem Lohn auch Top-Leute. Sie fordert in einem Vorstoß, solche Top-Kaderentscheide müsse künftig das Parlament absegnen.
Dann können wir auch die Unabhängigkeit überprüfen und gewährleisten.
Nur schrecke ein Parlamentsentscheid vielleicht gute Leute ab, befürchtet CVP-Mann Bischof. Die Diskussion wird schon bald weitergeführt. Wirtschaftskommissionspräsident Wandfluh erwartet Eugen Haltiner voraussichtlich im März in der Kommission.
Er wird sicher auch zu dieser Frage befragt werden.
Die Befangenheitsfrage bleibt also auf dem Tisch.
Bundeshausredaktorin Nathalie Christen. Noch bis im Mai, 6 Monate insgesamt, hat die Schweiz den Vorsitz im Europarat. Sie lädt deshalb die Mitglieder im Februar nach Interlaken ein, um über Reformen zu sprechen. Doch neben dem Scheinwerferlicht liegt auch ein Schatten auf der Gastgeberin Schweiz. Sie weigert sich nämlich als eines der letzten Mitgliedsländer beharrlich, die Sozialcharta des Europarats umzusetzen. Ein Bekenntnis zu einer sozialen Politik, zu sozialen Rechten der Bürgerinnen und Bürger. Nun aber scheint Bewegung in die Sache zu kommen. Bundeshausredaktor Pascal Krauthammer.
Das Recht auf Arbeit, das Recht auf soziale Sicherheit oder das Fürsorgerecht, all diese und viele weitere sozialen Rechte garantiert die Europäische Sozialcharta, die der Bundesrat bereits 1976 unterzeichnet hat. Doch die Umsetzung dieses Menschenrechtsabkommens des Europarates war bis heute nicht möglich, denn im Parlament fand sich dazu keine Mehrheit, befürchteten doch insbesondere die Bürgerlichen und die Wirtschaft, dass diese sozialen Rechte einen Ausbau des Sozialstaates mit sich brächten. Jetzt aber fordert beispielsweise der bürgerliche CVP-Ständerat Theo Meissen ein Umdenken.
Zum Grundbestand der Konventionen des Europarates gehört die Menschenrechtskonvention und die Sozialcharta. Zwischenzeitlich ist es so, dass seit 1990 die Staaten, die neu beitreten, beide Konventionen unterzeichnen müssen als Vorbedingung zur Aufnahme. Und deshalb ist es auch höchste Zeit, dass hier die Schweiz als langjähriges Mitglied auch dabei ist.
Denn was die Sozialcharta angeht, stehen von den 47 Mitgliedstaaten des Europarates nur noch 5 abseits, sagt Jörg Lindenmann von der Direktion für Völkerrecht, was man im Fall der Schweiz im Europarat nicht nachvollziehen könne.
Die Schweiz hat einen ausgebauten Sozialstaat und lebt diese Ziele, die in der Sozialcharta vorgegeben sind, doch weitgehend und zwar schon seit Jahrzehnten. Daher versteht man einfach nicht, weshalb die Schweiz sich hier nicht auch einbinden lassen will.
Vor allem jetzt, da die Schweiz den Vorsitz im Europarat innehat, wird dieses Unverständnis noch größer und Außenministerin Micheline Calmiret muss sich in 2 Wochen bei einem Treffen wohl einige Fragen gefallen lassen. Immerhin kann sich Micheline Calmiret seit dieser Woche auf einen Beschluss der Außenpolitischen Kommission des Ständerates berufen. Diese Kommission hat nämlich mit deutlichem Mehr ein Postulat angenommen, mit welchem letztlich die Ratifizierung der Sozialcharta angestrebt wird. Die meisten sozialen Rechte der Charta könnte die Schweiz denn auch übernehmen, ist Jörg Lindenmann von der Völkerrechtsdirektion überzeugt.
Zu den wichtigen gehört sicher das Vereinigungsrecht, Bildung von Gewerkschaften, das Recht auf Kollektivverhandlungen, dann natürlich auch das Recht auf Arbeit, Recht auf Fürsorge. Das sind wichtige Bestimmungen in der Sozialcharta, die die Schweiz zu 100% oder fast zu 100% umsetzen könnte.
Vor allem darum, weil es sich bei den Sozialrechten nur um Leitlinien handelt und nicht um einklagbare Individualrechte. Trotzdem will der Arbeitgeberverband einen Beitritt zur Sozialcharta mit allen Mitteln verhindern. Direktor Thomas Daum.
Wir sind klar der Meinung, dass es gefährlich wäre, die Sozialcharta so zu unterschreiben bzw. zu ratifizieren, weil damit dann auch innerhalb der Schweiz politische Instrumentalisierung betrieben wird. Insbesondere von der Gewerkschaftsseite und auch von anderen Seiten, die nach wie vor einen Ausbau des Sozialstaats wollen und noch nicht akzeptiert haben, dass primär jetzt die Konsolidierungsphase ansteht, die langfristige Sicherheit der Sozialwerke.
Bei den Bürgerlichen im Parlament wird der Arbeitgeberverband gegen die Sozialcharta lobbyieren. Ein Ausbau des Sozialstaates sei aber nicht zwingend, betont Ständerat Theo Meissen. Er verweist auf das Postulat der Außenpolitischen Kommission.
Mit diesem Postulat werden wir nun konkret vom Bundesrat einen Vorschlag erwarten, wo er das Modell aufzeigt, wie man eben diese Sozialcharta ratifizieren könnte, mit welchen Zustimmungen, welchen Vorbehalten. Und dann werden wir sehen, ob wir eine bürgerliche Mehrheit auch dazu bringen, mit zu ratifizieren.
Findet sich tatsächlich eine Mehrheit, dann könnte die Schweiz der Sozialcharta in etwa 2 Jahren beitreten.
Heute bestimmt Chile in einer Stichwahl einen neuen Staatspräsidenten. Wie das in Demokratien üblich ist, an der Urne. Bloß in Chile geht 1/4 der Wählerschaft dort gar nicht erst hin. 2,5 Millionen junge Menschen werden durch Einschränkungen im Wahlrecht vom Mitbestimmen abgehalten. Aus Santiago der Bericht von Südamerika-Korrespondent Ulrich Achermann.
In den 20 Jahren, die seit dem Ende der Pinochet-Diktatur verstrichen sind, brachte es Chile zu wirtschaftlicher Blüte und stabilen politischen Institutionen. Einen Haken gibt es trotzdem. Das politische System ist so starr, zentralistisch und wenig empfänglich für Veränderungen, dass sich ein bedeutender Teil der Bürgerinnen und Bürger von ihm verabschiedet hat. Juan Ignacio Garcia, der Chef der chilenischen Wahlbehörde,
deberíamos conservadoramente hablar de 2,5 Millionen personas que más o menos deberían estar en el padrón.
Mindestens 2,5 Millionen junger Leute wollten gar nichts wissen von Wahlen oder demokratischem Engagement.
Hay una razón que es estable en el tiempo, que la inscripción es voluntaria.
Der wesentlichste Grund dafür sei eine Besonderheit im Wahlrecht. Das Stimmrecht erlange man in Chile nicht automatisch mit der Volljährigkeit, sondern jeder Wahlwillige müsse sich extra dafür im Wählerregister eintragen. Einmal eingetragen sei die Stimmabgabe obligatorisch. Und wer sie verletze, gewärtige happige Bußen, sagt Garcia. Auch das ist, wie so vieles in Chile, eine Hinterlassenschaft der Pinochet-Diktatur. 1990 gaben die abtretenden Generäle diese und andere Fußangeln der neuen Demokratie mit auf den Weg im Rahmen von äußerst zähen Übergangsverhandlungen. Es war der Versuch der abtretenden Machthaber, sich abzusichern gegen allfällige revanchistische Tendenzen, wie sie neue Generationen vielleicht hätten ins Spiel bringen können. So wurden die Jungen ausgebremst, was ihre Möglichkeiten demokratischer Beteiligung betrifft. Die mittleren und älteren Jahrgänge hielten die Generäle für berechenbarer. Die bürgerlichen Regierungen waren in den letzten 20 Jahren alles andere als eifrige Reformer der Institutionen. Auch das der Demokratie von Pinochet aufgezwungene binominale Wahlrecht ist weiter in Kraft. Es begründet praktisch einen Zwei-Parteien-Staat und benachteiligt neue Gruppen oder Parteien, wie sie Junge interessieren könnten. Andererseits verdeutlicht die seit 2 Jahrzehnten konstant 25% hohe Jugendarbeitslosigkeit, dass die Regierungen von christlichen Demokraten und Sozialdemokraten längst nicht alle Hausaufgaben gemacht haben. Die 18- bis 25-Jährigen sind die am systematischsten benachteiligte Gruppe in der Gesellschaft, weil es keine eigentliche Jugendpolitik gibt und das Bildungswesen die Chancenungleichheit laufend reproduziert. Über die Perspektiven der jungen Chileninnen und Chilenen entscheidet Vaters Geldbeutel zusammen mit dem sozialen Status. So fehlt den jüngeren Jahrgängen eine Ebene der Identifikation mit Politik und Regierung, mit Demokratie und Rechtsstaat. Ein anderer Faktor dafür, dass die Wahlen in Chile nur bedingt repräsentativ sind, ist das extrem starre zentralstaatliche Gefüge. Dieses Korsett schließt die Bürger von den meisten Entscheidungen aus und ist Gift für das Engagement des Einzelnen. Die Provinzen sind halbfeudale Gebilde, in denen der Zentralstaat wie einst im Kolonialzeitalter mit Statthaltern auftritt, die nicht gewählt, sondern vom Staatspräsidenten ernannt sind. Und nur diesem sind sie Rechenschaft schuldig. Einzig ihre Bürgermeister und Gemeinderäte dürfen die Bürger wählen. Parlamente und damit eine öffentliche Kontrolle gibt es aber weder auf kommunaler noch auf Provinzebene. Schwere Demokratiedefizite also und sicher keine Einladung an den Einzelnen, sich für Demokratie und Gemeinwohl einzusetzen.
Das war der Bericht von Ulrich Achermann. Und das war das Echo der Zeit. Verantwortlich war Judith Huber, für die Nachrichten Thomas Kropf, am Mikrofon Simon Fatz. Das nächste Echo gibt es um 19 Uhr auf DRS2, DRS4 News und der DRS Musikwelle. Aktuelle Nachrichten und Hintergrundinformationen sendet Schweizer Radio DRS auch rund um die Uhr im Internet unter drs.ch.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.